Als eben mein Freund Paul Deitenbeck bei der freundlichen Begrüßung eine Erinnerung aus Lüdenscheid zum Besten gab, konnte ich nicht verhindern, dass eine andere Fußballerinnerung in mein Gedächtnis eindrang. Es war bei einer Freizeit des Jugendbundes für entschiedenes Christentum, EC, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in Oberhessen, irgendwo. Es war so am Ausklang des Winters. Das erste Frühlingsahnen lag in der Luft. Wir haben dann einen Ausflug hineingebaut in das Freizeitprogramm kurzfristig und gingen da durch die schönen hessischen Berge. Und auf einmal, da packt mich so ein bisschen der fröhliche jugendliche Übermut. Ich reiße einen Grasbüschel aus, ein Fußball war nicht dabei und habe dann fröhlich mit dem Grasbüschel Fußball gespielt. Das sah ein junger Mann, 16, 17 Jahre alt, und meint, das schickt sich nicht. Das gehört sich nicht wie ein Pastor. Und da kommt er zu mir und sagt väterlich, vermahnend, lieber Herr Pastor, ob das Jesus auch getan hätte? Ja, ich habe ihn dann aber doch beruhigen können, und heute ist er so unbefangen, fröhlich geworden in der Nachfolge Jesu und kann auch das ohne weiteres verkraften. Ein munteres Fußballspiel, ob mit Bällen oder Grasbüscheln, kam mir durch dich veranlasst. Du bist schuld daran, mein lieber Paul, an der Erinnerung.
Immer nüchtern an der Stelle.
Ja. Und noch etwas zuvor. Paul Deitenbeck meinte, sagen zu sollen, ich sei Weltbundpräsident des Jugendbundes für EC. Nun, ich habe inzwischen gelernt, was von Präsidenten und anderen Leuten zu halten ist. So in der Welt und Welt- und Kirchengeschichte. Das verdanke ich unter anderem einem alten Siegerländer, Christen, der mal sagte, ach, diese vielen Titel im Reich Gottes, da gibt es all die vielen Inspektoren und Direktoren und all die anderen Toren im Reiche Gottes. Als man mich in Essen, hier in Essen, vor 2 Jahren wählte zum EC-Weltbundvorsitzenden, habe ich gedacht, was würde jetzt mein lieber alter, längst heimgegangener Bruder aus dem Siegerland sagen? Vielleicht Folgendes hätte er gesagt. Bruder Pagel, nun bild dir aber ja nichts ein auf den Präsidenten. Weißt du, all die vielen Studenten und Präsidenten und all die anderen Enten im Reiche Gottes, also auf diese Titel ist nicht viel Wert zu legen. Bruder in der Gemeinde Jesu, Jünger des Herrn, das sind die Titel, die Namen, auf die kommt es an. Wer die haben und tragen darf, der darf sich freuen. Wir beten miteinander. Lieber Herr, Jesus Christus, du bist der wahre Freudenmeister und gibst uns eine Freude in das Herz und in das Leben, die hält in guten und schweren Tagen. Lass uns auch die anderen Freuden, die irdischen, zeitlichen, vergänglichen, wenn sie gut sind und echt, unbefangen und dankbar nehmen. Bewahre uns davor, dass wir an irgendetwas Freude bekommen und Lust kriegen, dass die Gemeinschaft mit dir aufhält und zerstört. Und wir danken dir für den Grund der Freude, dass uns dein Wort gegeben ist, als das Licht auf unserem Wege und die Speise für unsere Seele. Lass dies Wort in diesen Tagen uns alle speisen und erquicken. Lass die Elias-Gestalt, die Elias-Geschichten lebendig hintreten vor unsere Seele. Lass uns merken, wir reden von Elia als von einem Menschen, der war wie wir. Und gib Gnade, dass deine Vollmacht, die ihn trug und führte und gebrauchte, auch uns zuteil wird. Herr, wir freuen uns, dass du in unserer Mitte bist und dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Amen. Heute heißt das Thema, heute Morgen, in der ersten Betrachtung über Elia: Für ihn, wir treten auf den Platz. Elias Ohnmacht und die Vollmacht Gottes, ein Mensch steht vor Gott. Man hat diesen Elia, diesen Mann aus Tisbe, genannt eine Fackel, einen Feuerbrand Gottes. In der Tat, das war er. Hineingeschleudert von Gottes mächtiger Hand in eine entscheidungs- und bedeutungsvolle Stunde der alttestamentlichen Geschichte. Er trat auf, wurde hineingeschleudert als Fackel Gottes in sein Volk, als es böse zuging in Israel. Ahab regierte. Von ihm sagt die Schrift, er tat mehr Böses als alle Könige vor ihm. Er hat Gott mehr erzürnt als alle vor ihm. Ahab war verheiratet mit Isebel, einer Königstochter eines heidnischen Volkes. Die versuchte, die Götter ihres Volkes, den Baal und die Astarte, heimisch zu machen in Israel. Und der König gab ihr nach. Das Volk versank im Götzendienst. In dieser Stunde stand auf einmal Elia da. 1. Könige 17, Vers 1 bis 9. Und es sprach Elia, der Tisbiter aus den Bürgern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach: Gehe weg von hinnen und wende dich gegen morgen und verbirg dich am Bach Krit, der gegen den Jordan fließt, und sollst vom Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich daselbst sollen versorgen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und setzte sich an den Bach Krit, der gegen den Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank vom Bach. Und es geschah nach etlicher Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm und sprach: Mache dich auf und gehe gen Zarpat, welches bei Sidon liegt, und bleibe daselbst. Denn ich habe daselbst einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Elia steht auf einmal da, ohne Ankündigung, ohne Vorbereitung. Wir erfahren nichts von den Jahren vorher. Auf einmal, wie hineingeschleudert als Fackel Gottes, steht er da, brennt und leuchtet. Unsere Neugier möchte vielleicht gerne wissen: Wie ist er Prophet geworden? Wann und wie berufen worden? Wie waren die Jugendjahre? Wo war die erste Begegnung mit dem Gott Israels? Nichts davon erzählt die Bibel. Sie macht es anderswo anders und lässt uns auch in den Werdegang von Menschen Gottes hineinschauen, ihre Vorgeschichte vor der Berufung. Nicht bei Elia. Auf einmal steht er da, wie herausgewachsen aus dem Erdboden. Hier wird ganz unüberbietbar, massiv, deutlich dadurch: Dieser Mann ist Gottes Beauftragter, ist Gottes Bevollmächtiger. Dieser Mann ist Gottes Fackel, brennt allein für Gott und zur Ehre seines Gottes. Drei Dinge können wir heraushören aus unserem Text, die gelten nicht nur von Elia, sondern von allen Menschen, deren innerstes Lebensgeheimnis man in den Satz fassen kann: Er steht vor Gott. Er steht vor Gott. Menschen, die vor Gott stehen, haben eine ganz erstaunliche Macht. Zweitens, sie erfahren Gottes hohe Hand bewahrend in ihrem Leben. Und drittens, sie bleiben allezeit in unbedingter Abhängigkeit von ihrem Gott. Menschen, die vor Gott stehen, haben eine erstaunliche Macht. Auf einmal steht Elia dem Ahab gegenüber, dem gottlosen König. Wir erfahren nicht, wo die Begegnung stattgefunden hat, ob im Königspalast irgendwo oder im Lande, ist auch im Grunde nicht interessant. Auf alle Fälle, Elia hat den Weg gefunden zum König, irgendwie, irgendwo. Ahab wird ihn kaum eingeladen haben, wird nicht viel Wert gelegt haben auf die Begegnung mit Elia. Aber der Mann ist da, von Gott hineingestellt, in die Stunde, in die Begegnung. Und der Ahab wird beinahe zu einer lächerlichen Randfigur in dem ganzen Geschehen. Eindeutig beherrscht Elia die Szene. Ahab, der Tyrann, der mächtige König, wird an den Ort gerückt, an den er hingehört. Wilhelm Busch, der lange Jahre die Konferenz ja hier mitgeprägt, geleitet hat, hat uns einmal den Dienst getan und hat von dem Lied »Jesus Christus herrscht als König« 12 verlorene, vergessene Verse wieder ausgegraben und die abgedruckt im Blatt Licht und Leben. Und ein Vers, den habe ich nicht vergessen. Den kann man in dem Wortlaut nicht mehr singen heute. Aber schön ist er. Ein vergessener Vers aus dem Liede von Philipp Friedrich Hiller: Jesus Christus herrscht als König. Der Vers heißt so: Trachten irdische Monarchen, dieses Herdlein anzuschnarchen. Herdlein gemeint ist die kleine Herde des Herrn, die kleine Schar des guten Hirten. Oh, ihr Hirte lacht dazu. Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen und den Schafen gibt er Ruhe. Diese kleinen Großen nennt Hiller die Mächtigen der Geschichte, die wüten und toben gegen die Gemeinde des Herrn und den Namen des Herrn. So ein kleiner Großer, das war auch der Ahab. Ein kleiner Großer. Und gerade hier in der Begegnung mit Elia, so steht er vor uns, als ein im Grunde lächerlicher, armseliger, kleiner Großer. Elia, der Mann, der vor Gott steht, beherrscht die Szene. Wir erfahren kein Wort, das Ahab was gesagt hat. Wir hören nur Elia reden. Und der sagt: So wahr der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Welche Vollmacht des Elia. Elia war mit Ahab verglichen, eine unbedeutende Persönlichkeit, machtmäßig. Aber hier werden die Proportionen richtig gerückt. Hier wird der ohnmächtige, verachtete Prophet, der Mann, der aufsteht in der Vollmacht Gottes. Und der König wird zum lächerlichen Kleinen degradiert, der er in Wahrheit von Gott und der Ewigkeit her gesehen ist. Der Gott, vor dem ich stehe. Wir werden an Paulus erinnert, der in jener Nacht, in dem Sturm auf dem Meer, wie ein Fels steht unter all den Verzagten und dann sagt am Morgen, der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, ist mir beigestanden in der Nacht und hat gesagt, keines Leben wird verletzt. Das heißt vor Gott stehen, wissen, ich gehöre ihm und ich diene ihm. Solche Leute, die das wissen, gewinnen in all ihrer Ohnmacht eine beherrschende Macht. Was ist das für eine Ankündigung? Was wagt hier Elia? Es wird 3 Jahre lang nicht regnen, erst dann wieder fällt Regen, wenn ich es sage. Dieses unerhörte Wort ist nicht entstanden und geboren in Elias eigener Macht, eigener Kraft, eigener Leistung. Das kann nur der Mann sagen, der im Gebet vor Gott steht und den Gott jetzt hier macht zum Ankündiger und Boten des Gerichtes. Der Gott, vor dem ich stehe. Wir erfahren aus dem Jakobusbrief, dass Elia gebetet hat und dass das ganze Geheimnis der Vollmacht hier in der Stunde darin gründet, dass er zu Gott gebetet hat, und zwar um das Gericht. Elia, sagt Jakobus, hat gebetet, dass Gott nicht regnen lassen solle, und Gott hat dieses Gebet erhört. Ist das keine unerhörte, fast unheimliche Sache? Ein Mann betet um Gottes Gericht für sein Volk. Nun, das tut er nicht aus Rachgier oder aus Zorn, weil ihm sein Volk gleichgültig ist. Der Mann leidet darunter, dass sein Volk dem Götzendienst nachgibt, dass sein Volk sich von Gott abwendet, und er ahnt und bangt und zittert. Mein Volk kann bloß zurückfinden zu Jehova, dem Gott Israels, wenn es erst einmal in das Gericht kommt. Und darum, der Mann, der mit heißem Herzen sein Volk liebt, betet um das Gericht Gottes für sein Volk. Frage an uns, wie beten wir für Deutschland heute, für unser Volk? Ich wage nicht, jetzt in die Fußspuren Elias zu treten und zu beten, Herr, verschließe 3 Jahre den Himmel über Deutschland. Lass es nicht mehr regnen. Lass eine große Dürre kommen. Wir leiden darunter, dass unser Volk sich weithin doch von Gott abwendet, Gottes Gebot und Normen zum Teil schamlos mit Füßen tritt. Wen packt das nicht, der sein Volk liebt? Wie beten wir für Deutschland? Auf keinen Fall so, dass wir sagen, Herr, lass den Wohlstand so weitergehen, lass alles nett bleiben und erspare uns Gerichte, so auf keinen Fall. Wir können nur etwa so beten, Herr, handle du mit unserem Volk in Gericht und Gnade, wie es dein Weg ist, auch mit unserem Volk. Und Menschen, die beten, die wie Elia beten, bekommen ja eine unerhörte Vollmacht. Was können Beter ausrichten? Ich stand vor wenigen Monaten in Edinburgh, in Schottland. Man sagte mir, in dem Häuschen da ist John Knox geboren. Der schottische Reformator was Luther für Deutschland war, Calvin für Frankreich, Zwingli für die Schweiz, war John Knox für Schottland. Und von dem Mann sagte seine Gegnerin, die Königin Maria Stuart: Ich fürchte in Schottland nicht die Regimenter meiner Feinde. Ich fürchte keine Heeresgewalt. Ich fürchte nur eins: die Gebete von John Knox. Hat die Frau geahnt und gespürt, dieser Mann da, dieser John Knox, von ihr gehasst und verfolgt, hatte in der Kraft seines Betens eine Überlegenheit und eine Vollmacht, die sie zittern ließ, um den Bestand ihrer Herrschaft und den Fortgang ihrer Sache. Und wenn wir auch niemals hineinwachsen in die Öffentlichkeitsstellung eines Elia oder eines John Knox, auch für uns gilt es, die Macht der Ohnmächtigen, die Vollmacht der Elenden und Schwachen liegt darin, dass sie vor Gott stehen, ihm gehören, ihm dienen und alle Zeit im Gebet sein Ohr und sein Herz suchen. Wir wollen einen Augenblick von Elia hinübergehen in das Neue Testament und uns auch daran erinnern lassen, welche Vollmacht schlichte Jünger Jesu haben, die Boten ihres Herrn sind. Sagt nicht Jesus seinen Leuten: Wenn ihr auftretet, wenn ihr redet, dann ist mein Wort in eurem Mund. Nicht ihr redet, ich rede. Wer euch ablehnt, lehnt nicht euch ab, weist mich ab. Wer euch hört, eure Botschaft aufnimmt, nimmt mich auf. Ja, der Herr sagt, dass ein Jünger Jesu die Macht hat, den Himmel aufzutun und zu verschließen über unseren Mitmenschen. Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Da ist erinnert an jede Vollmacht eines jeden Jüngers Jesu, wenn er in der Beauftragung und Vollmacht seines Herrn hingeht und ein Zeugnis des Evangeliums sagt und Jesus, den Heiland der Sünder, bezeugt, dann darf und wird sein Wort eine ihm vielleicht unbewusst bleibende Gewalt gewinnen und ein Jünger, ein Mensch darf dem anderen zusprechen, nicht in eigener Überheblichkeit, aber in gottgeschenkter Vollmacht, dass die Sünden vergeben sind. Im Blut Jesu Christi darf einer dem anderen sagen und dann darf über unserem schlichten Zeugnis der Himmel aufgehen. Elia hat den Himmel verschlossen, den äußeren Himmel. 3 Jahre gab der Himmel kein Tropfen Regen von sich. Und ein neutestamentliches Kind Gottes darf den Himmel auftun über dem Nachbarn und Kollegen und Mitmenschen, dem es in Jesu Vollmacht ein Wort sagt von dem Heiland, der Sünder aufnimmt, sie hineinholt in die Gemeinschaft Gottes und sie teilhaben lässt am ewigen Leben. Das war das eine. Und das Erste, Menschen, die vor Gott stehen, haben eine unerhörte, erstaunliche Macht. Denn mit Gott sind sie immer in der Mehrheit. Einer mit Gott hat immer die Mehrheit. Egal, wie die äußeren Umstände sein mögen. Und das Zweite ist dann dies, ein Mensch, der vor Gott steht, erfährt Gottes bewahrende Hand über sich. Nachdem Elia wie eine Fackel Gottes hineingeschleudert in die entscheidungsvolle Begegnung mit Ahab in unerhörter Vollmacht angekündigt hat, das Gericht, verschwindet er. Gott nimmt ihn weg Wir hören gar keine Reaktion, wie der Arp in der Stunde das aufgenommen hat. Ganz gewiss nicht sehr erfreut, ganz gewiss innerlich und wohl auch äußerlich tobend und wütend. Aber Gott nimmt ihn weg. Gott verbirgt seinen Knecht von dem Zorn und der Rachgier und der Wut des Königs Ahab und gewährt ihm da die Zufluchtsstätte in der Einsamkeit am Bache Krit. Oh, was können bis in die Gegenwart Leute Gottes, Menschen, die vor Gott stehen, davon sagen, davon Zeugnis geben, wie ihr Gott sie geborgen hat vor der Wut der Feinde Jesu, vor denen, die den Heiland ablehnen und nicht mögen. Aber das war nur eine Sache, dass Elia am Krit verborgen wurde, bewahrt wurde vor dem König und seinem Zorn. Gott hat ihn auch vor dem Hunger bewahrt und errettet, der in der Trockenheit übers Land gekommen ist. Die Raben kamen, die viel geschmähten und viel gelästerten Raben des Elia waren da und haben dort in der Stunde der Hungersnot den Knecht Gottes bewahrt und haben ihn zu essen gebracht. Die Spötter haben gesagt, ja, dieser Raben des Elia oder der Wallfisch, der den Jona verschlungen hat, oder der Esel Biliams, der gesprochen hat, und haben diese Naturwunder der Bibel karikiert und ihren Hohn ausgegossen darüber. Ich finde, es hat gar keinen Zweck, derartige Wunder lang zu verteidigen. Gott ist der Herr der Natur und der Schöpfung. Kann ihn jemand hindern, einen Wallfisch zu schicken, der einen Knecht 3 Tage im Bauch bewahrt? Kann ihn jemand hindern, Raben zu senden, die ihm Hunger Speise geben? Soll das dem allmächtigen Schöpfer unmöglich sein? Aber wissen Sie, das sind nicht die entscheidenden Wunder. Wer das entscheidende Wunder kennt, dass Gott Jesus Christus, den gekreuzigten Heiland, nach 3 Tagen aus dem Grab, aus dem Tode, machtvoll gerufen hat und ihm das ewige Leben gab, wer dies Wunder glaubt, das andere Wunder erfahren hat, dass er selber persönlich im Glauben an Jesus teilhaben darf an der Vergebung und am ewigen Leben, dem macht der Wallfisch Jonas, dem machen die Raben des Elia, dem macht der Esel Biliams nicht die geringste Unruhe oder Skepsis über dem Walten und dem Wundertun unseres Gottes. Und abgesehen davon haben die Raben des Elia bis in unsere Tage ihr Werk getan. Nicht als Vögel, schwarze Vögel mit 2 Flügeln, aber wie viele Kinder Gottes haben etwa in Zeiten der Flucht oder anderswo erfahren, sie kamen, sie waren da, die von Gott geschickten Raben, und ein armseliges Stück Brot konnte auf einmal den Hunger stillen und hielt aus in der Wirkung für 2, 3 Tage. Es gibt sie auch in unseren Tagen, in unseren Tagen, die von Gott geschenkten Wunder. Bewahrt vor dem Hunger, bewahrt auch vor dem geistlichen Hunger. Die Raben des Elia können auch so aussehen. In Russland erleben wir und hören wir merkwürdige Dinge. Da haben sie keine Bibel, viele Christen sind ohne Bibel. Es mag mal geschehen, dass ein Tourist eine Bibel vielleicht mitbringt und ihnen geben kann, dann zerschneiden sie die Bibel in Blätter, teilen die Blätter aus der kriegten Kapitel aus dem Matthäusevangelium, der eins aus dem Philipperbrief, ihr ganzer Besitz an Bibel. Und dann geschieht's, dass sie erfahren, in dem geistlichen Hungern und Darben ihres Landes und ihrer Existenz. Kann Gott durch ein Blatt der Bibel alles geben, was sie brauchen an Speise, um durchzukommen, nicht zu verhungern? Oh, unser Gott hat tausend Weisen, um leiblich und um geistlich zu bewahren, vor dem Hunger und durchzutragen, seine Kinder. Ich glaube aber, dass Elia am Bach Krit, der Mann, der vor Gott stand, nicht bewahrt wurde vor dem Zorn und der Wut Ahabs, auch nicht nur vor dem Hunger, der im Lande wütete und Opfer forderte. Er wurde auch bewahrt vor seinem eigenen Herzen. Denn das nahm er mit, auch in die Einsamkeit am Bach Krit. Und welches Kind Gottes, welcher Mensch, der vor Gott steht, braucht ja auch die Bewahrung vor dem eigenen Herzen. Man kann, ohne jetzt zu fantasieren und zu schwafeln, durchaus sagen, Elia war auch in Gefahr vielleicht. Das ist bestimmt im Lande nicht unbekannt geblieben, dass Elia es gewagt hatte, den Ahab aufzusuchen und unerschrocken dem Ahab zu verkündigen, Ahab, das Gericht Gottes steht bevor. Das ist bestimmt im Lande ruchbar und bekannt geworden. Und das konnte dann auch den Elia irgendwie doch mit einem gewissen Stolz erfüllen. Ich habe den Mut gehabt. Und die Leute erkennen das an, dass endlich mal einer da war, der dem Ahab die Meinung gesagt hat. Oh, unser eigenes Herz, in dem gerade der Drang und der Hang und die Versuchung zum Hochmut und zur Selbstsicherheit so tief drin ist. Am Ende ist auch die Bewahrung dem Elia zuteil geworden. Gott hat ihn aus der Öffentlichkeit herausgeholt, zunächst gleich am Anfang, und hat ihm noch einmal eine Zeit der Stille geschenkt, wo er mit Gott allein war und Gott mit ihm reden konnte. Und wenn ich daran denke, Elia war von Hause aus ein Feuergeist. Es wird ihm da in den Jahren am Krit nicht immer leicht gewesen sein, die Ungeduld zu zügeln. Nun hatte es doch so großartig angefangen. Der Mann Gottes hatte es fertig gekriegt und gewagt und den Mut gehabt, dem König im Namen Gottes zu sagen, das Gericht kommt, und jetzt auf einmal heraus in die Stille, nichts mehr tun können, nichts mehr sagen können. Ob nicht auch die Ungeduld an dem Elia gezehrt haben wird, da muss Gott ihn auch da erziehen und ihm das beibringen. Elia, jetzt noch einmal warten. Gewiss, du bist der Mann, der vor mir steht. Du bist mein Boot und Werkzeug. Aber Elia, ich bestimme die Stunde und den Weg. Warten, du Mann der Ungeduld. Vielfältig war Gottes Bewahren und Gottes Schützen im Leben des Elia da in dem einen Jahr am Bache Krit. Und was uns auch immer begegnet, auch wir dürfen wissen, Gott will und kann und wird uns bewahren, leiblich und geistlich, aber in seiner Art, nach seiner Weise, zu seiner Stunde. Aber kein Mensch, der vor Gott steht, braucht zu fürchten, dass Gott ihn fallen lässt. Und das Dritte, nachdem Ein Mensch, der vor Gott steht, hat eine erstaunliche Macht. Ein Mensch, der vor Gott steht, wird bewahrt in allen Gefahren. Das Dritte, ein Mensch, der vor Gott steht, bleibt immer in der totalen Abhängigkeit von Gott. Was erlebt Elia? Der Bach vertrocknet. Die Raben bleiben weg eines Tages. Also Elia hat nun keine Garantie, ein für alle Mal, das geht immer so weiter. Das Versorgen Gottes. Und ganz gewiss wird er auch den langsam versiegenden Bach nicht nur angeschaut haben, mit Augen des Glaubens und der Zuversicht. Da mag auch die Sorge und der Sorgengeist ihn angefochten haben. Man hat keine Garantie ein für alle Mal. Wohl das Gott versorgt, aber wie? Nun greift Gott wieder ein. Die eine Weise der Versorgung geht zu Ende. Durch die Raben und das Wasser im Bach. Aber schon hat Gott einen anderen Weg erdacht für seinen Knecht. Er schickt ihn in das Nachbarland, Sidon. Dort wird eine Witwe von Gott ersehen, den Mann Gottes aufnehmen und wird ihn wunderbar versorgen und speisen dürfen im Auftrag und im Namen Gottes. Ein Weg zu Ende, ein anderer Weg tut sich auf. Elia hat nicht gewusst, wie es weitergehen würde. Er blieb in totaler Abhängigkeit und musste warten auf die Stunden und die Wege Gottes. Aber sie kommen, sie brechen herein, die Stunden Gottes. Und auch wir, was wir immer erfahren haben schon an Bewahrungen und an Durchtragen durch unseren Herrn. Wir dürfen niemals sicher werden und meinen, wir haben seine Hilfe ein für alle Mal in der Tasche. Immer neu müssen wir auch als die Angefochtenen manchmal vor ihm stehen und dann neu bitten und flehen. Herr, wie es jetzt kommt, was jetzt wird, sieh du zu. Ich weiß es noch nicht. Er hat eben viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod und der Not. Und, liebe Freunde, auch das gibt es. Hebräer 11 ist bekannt als das Kapitel der Glaubensmenschen. Man sagt manchmal fälschlich der Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und dann wird uns berichtet von wunderbaren Erfahrungen der Männer und Frauen Gottes. Auf einmal bricht die Liste ab und dann geht es so weiter. Andere aber haben keine Erlösung überkommen. Andere aber waren in Trübsal und Schwachheit. Andere aber wurden zerhackt, sind verhungert. Nicht alle Kinder Gottes sind im Laufe der Jahre durch Raben am Leben erhalten geblieben. Es gibt auch verhungerte Kinder Gottes. Ganz viele. Es gibt auch Menschen, die so augenfällig die Hilfe nicht erfahren haben. Andere aber. Ja, dann geht's nach der Geschichte aus Daniel 4, die drei Männer im Feuerofen. Was sagen sie? Unser Gott kann uns wohl erretten aus deiner Hand und aus dem feurigen Ofen. Wenn er es aber nicht tun will, sollst du wissen, wir geben doch nicht deinen Göttern, sondern ihm die Ehre. Wenn er es aber nicht tun will, auch das gehört dazu, dass die Kinder Gottes in totaler Abhängigkeit von ihrem Herrn sind und bleiben. Man kann wunderbar versorgt werden und man kann verhungern oder umkommen. Niemand kann Gottes Weise durchzutragen garantieren. Aber eins ist nicht möglich, dass ein Mensch, der vor Gott steht, fallen gelassen wird. Und wenn einer verhungert und wenn einer untergeht in den Meeren, da versanken vor der Küste einer Insel im Atlantik vor vielen Jahren ein paar Herrenhuter Missionare, die einen Schiffbruch erlitten hatten. Einer war gerettet. Er saß auf der Felseninsel und sah die anderen Freunde untergehen in den Wogen des Meeres. Und der Herrenhuter hat gebetet in der Stunde. Er hat gebetet und die Zuversicht im Gebet bekundet. Und wenn sie versinken in den Wogen des Meeres, Gottes Sache geht weiter. Und sie bleiben auch untergehend in der Hand des Herrn, dem sie angehören, dem sie dienen und vor dem sie stehen. Ich schließe. Elia, sagt die Schrift, war ein Mann wie wir. Ja, ich behaupte, in einem sind wir Elia noch voraus. So gewaltig Elia ist, auf ihn trifft das zu, was Jesus sagt von Johannes dem Täufer. Er sei der Größte unter den von Frauen Geborenen, aber der Kleinste im Himmelreich sei größer als er. Johannes der Täufer, Elia, Jesaja, all die großen Männer, die vor Gott standen im Alten Bund, haben ausgeschaut auf den Tag Jesu Christi, auf den Tag der Erlösung, haben im Geist schon Anteil gehabt, schon der Abraham, an der Freude dieses Tages. Aber erlebt, gesehen, hat den Tag von ihm noch niemand. Und darum sagt Jesus, dass der Kleinste im Himmelreich, der Kleinste, der in Jesus, das herbeigekommene Himmelreich, erfährt und annimmt, größer ist als Johannes der Täufer, auch größer als Elia. Er stand vor Gott, dem Gott Israels. Wir aber, als Leute des Neuen Testamentes, stehen durch Jesus vor Gott. Jesus gibt uns den Standort, in dem wir als Kinder Gottes mit der Vergebung beschenkt, der Gewissheit des ewigen Lebens, in Gottes Gemeinschaft leben und bleiben. Und aus dieser Gemeinschaft kann niemand uns herausreißen. Wir sind größer als Elia. Wir stehen durch Jesus in des Vaters engster Nähe, gehören als Kinder an das Herz Gottes. Und dürfen sagen, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Und dürfen dann sagen, wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wer bin ich, Lamm, in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht, weil uns Jesus an das Herz Gottes bringt, im Glauben an ihn, uns den Stand der Gotteskindschaft verschafft, dürfen wir wissen, noch mehr als Elia, der vor Gott stand, dem Gott Israels. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen.